SWR2 Treffpunkt Klassik hier und mir aus Köln zugeschaltet ist jetzt die Geigerin Franziska Pietsch. Die ist ein Wunderkind gewesen auf der Geige. Schon mit 11 Jahren ist sie in der Komischen Oper in Berlin aufgetreten, hat ihr Debüt gegeben. Eine steile Karriere stand vor der Geigerin. Aber dann kam alles ein ganz klein wenig anders und darüber wollen wir uns unterhalten. Hallo Franziska Pietsch.
Ja, guten Tag.
Franziska Pietsch, erinnern Sie sich eigentlich noch an den Moment als Kind? Ihre Eltern waren ja beide Geiger, indem Sie gesagt haben, ich möchte dasselbe machen wie meine Eltern?
Ja, in der Tat. Es war ein Konzert mit David Oistrakh in Berlin. Und ich meine, dass ich 4 Jahre gewesen sein muss. Und das war der Moment, das war die Initialzündung. Etwas an diesem Geigenton, an diesem Geigenklang hat mich einfach gepackt, hat mich berührt und ich bin nach Hause und wollte Geige spielen.
Ja, David Oistrakh ist der Name, der am häufigsten fällt, glaube ich, wenn man Geiger der Gegenwart fragt, wer war der größte Geiger des 20. Jahrhunderts. Da ist man direkt versucht zu fragen, wie hat er geklungen, Frau Pietsch?
Ja, das ist eine absolute Kindheitserinnerung. Das ist ein Instinkt gewesen. Heute würde ich das natürlich ganz anders formulieren. Damals, glaube ich, war es etwas, ja, was wirklich unbewusst natürlich passiert ist in dem Alter, das kann man ja noch gar nicht erklären. Ich glaube, es war etwas, was meine Seele berührt hat. Also so, dass ich das Gefühl hatte, ja, das ist meine Stimme, das ist auch meine Stimme. So möchte ich mich ausdrücken können oder das möchte ich selber machen.
Dennoch wird man wahrscheinlich nicht ganz ohne elterliches Zutun im Alter von 4 Jahren bis zum Alter von 11 Jahren dann eine Weltklasse-Geigerin, die ihr Debüt in der Komischen Oper geben kann. Die Ausbildung muss trotzdem hart gewesen sein, da muss auch Zwang dahinter gesteckt haben, oder?
Ja, natürlich. Also das ist jetzt so die Initialzündung gewesen und das ist aber, glaube ich, wichtig, weil mit Zwang und mit zu viel Druck, das gibt es natürlich, aber davon halte ich nach wie vor persönlich nicht viel. Ja, und dann ging eigentlich alles ziemlich schnell. Offensichtlich wurde eben ein Talent in mir entdeckt und das wurde dann in eine natürlich etwas professionellere Bahn gelenkt.
Sie haben von Ihrem Vater als Ihrem ersten, vielleicht auch wichtigsten Geigenlehrer gesprochen. Der ist aber dann tatsächlich mit der Geige 1984 von einer Auslandstournee nicht mehr in die DDR zurückgekehrt. Sie waren also alleine mit Ihrer Geige, ein junges Mädchen. Man hätte auf den Gedanken kommen können, das war der Moment, wo Sie vielleicht zornig auf Ihren Vater werden, wo Sie die Geige zur Seite legen.
Ja, das liegt natürlich nah, aber es ist einfach eine sehr, sehr komplizierte und schwierige Zeit gewesen, auch natürlich für meine Eltern, so etwas zu entscheiden. Aber ich wusste, dass man so eine Entscheidung nicht einfach so getroffen hat, sondern dass man sich natürlich jahrelang Gedanken gemacht hat. Meine Eltern konnten beide reisen. Sie waren beide im Rundfunksymphonieorchester damals und hätten ja sehr oft schon die Chance gehabt. Aber das war ja das Problem, dass der Staat wusste, die kommen definitiv zurück, weil die Kinder eben noch da sind. Und es gab eben nur diese Chance, dass nur ein Elternteil wegbleibt, um eben überhaupt eine Chance zu haben, diese Familie komplett rauszuholen. Und sie wollten mir einfach und uns Kindern eine andere Möglichkeit, eine andere Chance bieten. Und ja, das war der Schritt. Es war eine Chance, es war eine Hoffnung, aber es war natürlich auch verbunden mit der Möglichkeit, dass es nicht funktioniert und dass es natürlich ein größeres Problem geben könnte. Und das ist dann leider so gekommen.
Das heißt, Ihr Vater wurde sozusagen als Anker ausgeworfen in die damalige Bundesrepublik, um irgendwann seine Familie nachzuholen. Aber das muss doch dann auf Ihren Geigenunterricht, Sie waren ja eine geförderte Spitzenvirtuosin in der DDR, das muss Auswirkungen gehabt haben.
Natürlich. Also wie gesagt, Sie haben es ja schon angedeutet, ich hatte mit 12 Jahren den Bach-Wettbewerb in Leipzig gewonnen und spielte wirklich seit meinem 11. Lebensjahr eigentlich schon solistisch in der DDR und wurde dementsprechend gefördert. Und die DDR, wie im Sport, suchte eben Aushängeschilder. Das ist ja schon mal von vornherein eine ganz andere Ausgangsposition, als wenn man hier aufgewachsen ist. Das heißt, sie haben auch wirklich diese Talente konkret gesucht, um eben auch sie speziell zu fördern. Und deswegen auch diese konkrete frühe Förderung. So, und zu diesem Zeitpunkt ich war, glaube ich, noch 13 Jahre, als mein Vater eben nicht mehr wiedergekommen ist, stand ich kurz vor dem Yehudi-Menuhin-Wettbewerb in London. Ich wurde also darauf vorbereitet und den konnte ich natürlich nicht mehr spielen und überhaupt brach alles über Nacht eigentlich über mir zusammen. Das heißt, der Ausreiseantrag wurde gestellt von meiner Mutter auf Familienzusammenführung und danach kam die Weisung des Ministeriums, dass ich ab sofort keinen Geigenunterricht mehr offiziell bekommen darf. Also offiziell hieß, ich muss jede Woche zu diesem Unterricht erscheinen, weil der äußere Schein musste gewahrt werden, aber es wird nie wieder die Geige ausgepackt. Stattdessen gab es dann 2,5 Jahre, so lange hat dieser Prozess gedauert, einen mentalen Unterricht, der, man kann sagen, so ein bisschen auf 3 Säulen aufgebaut war. Die erste Säule war eben, wirklich herauszufinden, ob ich etwas gewusst haben könnte. Und das wäre natürlich das Aus für die gesamte Familie gewesen, für den ganzen Antrag. Und das war sicherlich die größte Bürde, weil mein Vater tatsächlich mir es eine Nacht, bevor er gefahren ist, tatsächlich mit mir besprochen hat. Und im Nachhinein sagt er, er hat es einfach nicht übers Herz gebracht, es nicht zu tun, weil ich einfach auch zu reif und zu weit schon war. Aber das war ein Fehler, weil sie nicht wirklich damit gerechnet haben, wozu dieser Staat dann fähig war. Weil ich war ja lange noch lange nicht volljährig. Also das war jedenfalls die erste Säule und ich wusste, ich darf nichts sagen, niemals. Und dass die zweite Säule war, dass natürlich mein Vater ja beschattet worden ist, das war uns allen klar und mir jede Woche irgendwelche Horror-Stories erzählt worden sind und dass sowieso mein Leben hier eigentlich zu Ende ist. Und die dritte Säule war, dass es natürlich die Möglichkeit gibt oder gäbe, dass ich mich von der Familie lossage und in der DDR bleibe. Und dann würde mir jede Unterstützung natürlich würde da sein und sie versprechen mir eine große Karriere. Das waren die 3 Pfeiler, die dann Inhalt dieses eigentlichen Geigenunterrichts waren. Natürlich keinerlei öffentlichen Auftritt mehr, nichts, absolut nichts. Ich wurde über Nacht zu einer Persona non grata.
Das klingt eigentlich weniger nach Geigenunterricht als nach Psychoterror, wenn Sie mir den Einwurf erlauben. Sie haben aber dann natürlich trotzdem zusammen mit Ihrer Familie geschafft, zu Ihrem Vater in den Westen auszureisen und haben dann vermutlich auch eine völlig andere Art von Förderung wieder erlebt. Auf der einen Seite wahrscheinlich eine weniger intensive Art von Förderung als in der DDR, wo ja Talente wirklich gesichtet wurden am laufenden Band, aber vermutlich auch eine völlig andere Art von Unterricht, oder?
Ja, natürlich. Also ungefähr nach einem Jahr klingelte es nachts an unserer Tür und Professor Ulf Hölscher stand da.
Noch in der DDR?
Noch in der DDR. So, und das wussten wir natürlich nicht.
Ulf Hölscher aus Karlsruhe.
Genau. Und mit dem hatte mein Vater Kontakt aufgenommen und man durfte ja nicht das kommunizieren offiziell. Deswegen wusste meine Mutter auch nicht genau Bescheid, wann und wie und so. Ich war schon im Bett und wurde geweckt und habe ihm etwas vorgespielt. Und dieser Mann nahm mich in den Arm und sagte mir, egal wann wir ausreisen, er würde mich sofort in seine Klasse aufnehmen. Und das war für mich natürlich ein Anker, eine Hoffnung, an der ich mich irgendwie festhalten konnte. Und genau so ist es gekommen. Dieser Mann hat Wort gehalten. Das ist ein ganz wichtiger Baustein gewesen für den Anfang, für meinen Neustart hier im Westen. Ja, und dann bin ich einfach in Biografien, in andere Menschen, in andere Künstlerleben gegangen, um irgendwo anzusetzen, um zu gucken, was hat denen geholfen, nicht zu verzweifeln, an ihrem Weg festzuhalten, an ihrer Vision. Und habe sehr schnell begriffen, dass es um Botschaften geht, dass so jemand wie Schostakowitsch, er ist vielleicht wirklich fast zerbrochen, aber er ist eben nicht wirklich gebrochen und hat die Kraft gehabt, das alles umzuwandeln in große Musik. Und das war, glaube ich, so damals die Initialzündung wiederum in dieser Zeit für mich, einen neuen Weg zu finden. Und deswegen sage ich heute auch, letztendlich ist diese Zeit verantwortlich und hat mich zu dem Menschen und dem Künstler gemacht, der ich eigentlich heute bin.
Franziska Pietsch über das, was eine Künstlerseele rettet in einer Diktatur. Franziska Pietsch, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.